Willst du gern Jesus dienen? Stell dir vor, du bekommst einen Anruf von Petrus persönlich. Liebe Sandra, morgen könntest du vielleicht in die Wohnung von Jesus kommen und beim Aufräumen helfen. Er kommt am Sonntag zurück und es gibt noch einiges zu tun. Oder eine E-Mail von seinem Bruder Jakobus. Lieber Stefan, wir suchen jemanden für den Winterdienst bei Jesus zu Hause. Tägliche Bereitschaft von 5 bis 7. Vielleicht fährst du auch im Auto und hörst die Ansage im Radio. Stellengesuche. Diener für den Haushalt Jesu gesucht, Teilzeit oder Vollzeit, für Tätigkeiten von A bis Z. Ausreichende Bezahlung, Prämienausschüttung am Lebensende. Oder es ist der Brief von Johannes. Lieber Benjamin, wir bräuchten mal dein Auto, um eine Schwester von Jesus wegzubringen. Es sind ungefähr 500 Kilometer in eine Richtung und könntest du bitte noch voll tanken? Was wäre deine Antwort? Willst du gerne Jesus dienen? Ich bin absolut überzeugt davon, dass die meisten von euch vieles in Bewegung bringen würden, um diesen Anfragen zu antworten. Aber Jesus ist ja nicht mehr da. Er ist ja schon lange nicht mehr auf Erden, von daher hypothetische Gedanken. Vielleicht sind das die Gedanken, die du gerade mit einem inneren Schmunzeln verbunden hast. Ich möchte dir heute Morgen aus dem Wort Gottes aufzeigen, dass solche Gedanken dich täuschen. Es ist richtig zu fragen, können wir denn heute, hier und jetzt noch Jesus dienen? Und wenn ja, wie? Wo? Was? Wir haben im Kolosserbrief bereits gesehen, dass Jesus erhaben ist, erhoben ist, der Höchste ist über die ganze Schöpfung, über die Gemeinde, über die Rettung. Und heute Morgen möchte ich, dass du erkennst, dass Jesus auch in deinem Dienst erhaben sein muss und wird, wenn du die 4 Einstellungen zum Dienst verinnerlichst, die wir uns heute anschauen. Ich möchte, dass du heute erkennst, dass Jesus auch in deinem Dienst erhaben sein muss. Und du wirst ihn erhaben machen, indem du die 4 Einstellungen, die wir uns heute anschauen, verinnerlichst. Ich möchte dir aufzeigen, dass die Antwort auf die Frage ja lautet. Die Antwort auf die Frage, können wir heute Jesus dienen? Hier und jetzt, dem wahren, lebendigen Jesus. Und ich wünsche mir, dass diese bekannten Worte, ich tue das für Jesus, eine viel spezifischere Bedeutung für dich bekommen. Eine viel klarere Bedeutung für dich bekommen. Ich tue das für Jesus, ist meistens ein Satz, den wir nennen, wenn wir irgendwie unsere Motive, unsere innere Haltung zum Ausdruck bringen wollen und deutlich machen wollen, dass der Lob nicht mir gebührt, sondern Jesus. Ich tue das für Jesus. Diese Bedeutung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil dieser Worte, ich tue das für Jesus, aber es geht noch viel weiter. Es wird viel konkreter und es hat auch mehr Auswirkungen auf dein Leben. Jeder von uns fragt sich bei einer Investition von Zeit oder Kraft oder Geld, wozu? Warum? Wieso sollte ich dies oder jenes investieren? Und heute sehen wir den Ansporn, den Paulus hatte, um sein Leben in den Dienst von Jesus zu stellen. Ich möchte, dass ihr heute erkennt, wie konkret Paulus seine Rolle im Dienst vor Augen hatte. Es war kein schwammiges, ich weiß nicht genau, was ich so machen soll auf dieser Welt. Es war spezifisch. Ich möchte, dass ihr heute Morgen erkennt, dass Paulus sich als Vorbild gibt für die Kolosser und für uns heute. Und ich möchte auch, dass ihr erkennt, wie die Kraft Gottes euch stärken kann in dem aufreibenden Dienst für Jesus. Wie die Kraft Gottes dich stärken kann im aufreibenden Dienst für Jesus. Und wie du dann erfährst und erlebst, selbst beobachtest und mitbeteiligt bist, wie Gott wirkt, Menschen zur Reife kommen und andere Menschen gerettet werden. All das sehen wir hier heute in unseren zwei Versen des Kolosserbriefes mit der Überschrift, ich tue das für Jesus. Christus, er hat Vorrang. Christus, er hat Vorrang in dem, dass er unsere Ursache ist. Er ist unser Ziel. Er ist die Kraft, die uns stärkt. Ihm gebührt die Ehre in jedem einzelnen Dienst, zu dem er dich begabt hat. Ihm gebührt die Ehre. Wir schauen uns diese folgenden vier Einstellungen des treuen Dieners Jesu heute Morgen an. Zuallererst werden wir sehen, dass der treue Diener Christi sich freut inmitten von Leid für die Gemeinde. Wir werden zweitens sehen, dass der treue Diener Christi unermüdlich ist in den Bedrängnissen für die Gemeinde. Wir werden drittens sehen, dass der treue Diener Christi seine Verantwortung kennt. Seine Verantwortung für die Menschen in der Gemeinde. Und viertens werden wir sehen, dass der treue Diener Christi der Gemeinde Christi dient. Der treue Diener Christi erfreut sich, er ist unermüdlich, er kennt seine Verantwortung und er dient der Gemeinde. Den Zusammenhang von dem Kolosserbrief habe ich uns schon in Erinnerung gerufen. Die Erhabenheit Christi in der Schöpfung in Versen 15 bis 17, in der Gemeinde in den Versen 18 bis 20 und in der Versöhnung, die letzten unserer Predigten, in den Versen 21 bis 23. Lasst uns diesen Text nochmal gemeinsam lesen. Beginnen wir mit Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Nachdem Paulus hier die Erhabenheit Jesu, die Größe und die Reichweite Christi deutlich gemacht hat, in der Schöpfung, in der Gemeinde, in der Versöhnung, kommt er jetzt zu Jesu Erhabenheit in seinem Dienst. Wir haben in der letzten Predigt schon gesehen, dass er immer wieder wechselt von dem großen, allumfassenden, universellen Auswirkungen des Werkes Christi hin zu den speziellen Auswirkungen bei den Kolossern. Und jetzt beschreibt er die ganz spezielle Auswirkung des Werkes Christi für sein Leben, für seinen Dienst. Und er bringt diesen Übergang rein, indem er sagt, das Evangelium ist in der ganzen Schöpfung verkündigt worden und ich bin sein Diener geworden. Aber er bleibt bei dem Thema, Christus ist erhaben. Jesu Macht, Jesu Kraft, Jesu Gottheit, all das zeigt sich auch in unserem Dienst, im Dienst von Paulus. Es ist die Macht Jesu, die Gottheit Jesu, die Paulus motiviert, Es ist die Kraft Christi, die ihn stärkt. Und es ist Christus, der sein Ziel ist im Dienen. Dieses Evangelium, sagt Paulus in Vers 23, ist in der ganzen Schöpfung verkündigt worden. Damit meint Paulus natürlich nicht, dass schon jeder einzelne Mensch das Evangelium gehört hat, sondern er macht eher deutlich und betont, dass es dieses Evangelium ist und kein anderes, was in der ganzen Welt dasselbe verkündigt wird. Diese universelle Botschaft, die ein und dieselbe ist, überall, wo er hinkommt. Im Gegensatz zu den Irrlehren der Kolosser. Die waren nur lokal, die waren nur zeitlich. Aber das Evangelium ist zeitlos und universell in der ganzen Schöpfung. Überall wird es gepredigt. Ein großer Gegensatz. Christus, er hat Vorrang. Christus, er ist die Ursache und das Ziel für jeden Dienst. Und ich möchte, dass du heute Morgen erkennst, wie auch du in deinem Dienst ihm Ehre geben kannst. Den Dienst, zu dem er dich begabt hat. Den Dienst, zu dem er dich berufen hat. Die Dinge, die Gott möchte, dass du sie tust. Lesen wir weiter in Kolosser 1, 23 und kommen wir zu unserem Predigttext. Kolosser 1, 23 endet mit den Worten, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus kommt zu seinem persönlichen Beispiel des Dienens. Und in diesem seinen Beispiel sehen wir vier Einstellungen, die jeder treue Diener Christi braucht, nach denen er strebt. Und wenn er sie vor Augen hält, Christus Ehre geben werden und Christi Erhabenheit im Dienst deutlich wird. Die erste Einstellung, die wir sehen, ist in Vers 24 in den ersten Worten: Der treue Diener Christi, er freut sich inmitten von Leiden. Er freut sich inmitten von Leiden. In Kolosser 1, 24 heißt es, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Wie kann man sich freuen in Leiden? Unsere Emotionen, unsere Reaktion auf Umstände in unserem Leben hängen sehr häufig von unseren Erwartungen ab. Unsere Erwartung bestimmt viele unserer Reaktionen, viel mehr als das, was tatsächlich geschieht. Wir können uns erstens in Bedrängnissen freuen, indem wir sie erwarten. Wir können uns in Bedrängnissen freuen, indem wir sie erwarten. Paulus, er erwartete Bedrängnisse. Schaut mal in den Text, er sagte, ich freue mich in meinen Leiden. Meine Leiden, die gehören mir. Die will ich gar nicht abgeben. Das sind meine. Wie kann es sein, dass er sich in seinen Leiden freut? Normalerweise ist es doch so, dass wenn Leid kommt, wir uns die Frage stellen, warum ich? Und nicht antworten, ich freue mich in meinen Leid. Weil er sie erwartet hat. Paulus, er hat sie sogar so klar und deutlich erwartet, weil Jesus sie ihm vorhergesagt hat. Ihr erinnert euch alle, ihr kennt die Bekehrungsgeschichte von Paulus in Apostelgeschichte 9. Und dort wird schon über Paulus prophezeit in Vers 16, Apostelgeschichte 9, 15 und 16. Geh hin, denn dieser, das ist Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, sagt Gott, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich, das ist Gott, der hier redet, werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Paulus wurden seine Leiden schon prophezeit und er hat sie erwartet und er hat tatsächlich gelitten. Ihr könnt nach Apostelgeschichte 9 die Apostelgeschichte weiter durchblättern, vielleicht im Laufe der Woche, und ihr werdet sehen, wie er herausgejagt wird in einem Korb, wie er fast ermordet wird in Jerusalem, alles noch in Apostelgeschichte 9, wie er in Apostelgeschichte 13 fliehen muss vor den wütenden Juden, in Apostelgeschichte 14 wieder von Juden verfolgt wird und wegrennen muss und in Apostelgeschichte 14 nochmals sogar fast bis zum Tode gesteinigt wird. Das war Paulus' Leben. In 2. Korinther 11, Verse 23 und folgende finden wir einen Katalog seiner Leiden. Er muss sich verteidigen und er gibt den Korinthern einen kleinen Einblick in seine Leiden. Wenn wir diese Liste kurz durchgehen, werdet ihr euch fragen, wie konnte er das erleiden? Wie konnte er sogar sagen, ich freue mich in diesen Leiden? Denkt daran, er kann es sagen, weil er sie erwartet hat. In 2. Korinther 11, 23 spricht er von Mühsal. Er spricht von vielen Schlägen. Er spricht von vielen Gefängnisaufenthalten und oft Todesgefahr. Er spricht davon, von den Juden 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen zu haben, 3-mal mit Ruten geschlagen geworden zu sein, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht in der Tiefe zugebracht, oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, Kälte und Blöße. Und zu alledem die Sorge für alle Gemeinden. Das ist der kurze Einblick, den Paulus den Korinthern gibt in seine Leidensgeschichte. Und am Ende seines Lebens, Paulus ist hier am Ende all seiner Missionsreisen, er schreibt diesen Brief an die Kolosser und hat ungefähr noch 4 Jahre zu leben, dann wird er hingerichtet. Schreibt er den Kolossern, ich freue mich in meinen Leiden. Und wo ist er in diesem Moment, wo er das zu Papier bringt? Im Gefängnis in Rom. Wir, ihr Lieben, müssen die Einstellung der Freude kultivieren in unserem Leben und in unserem Dienst. Freude in Leid. Es ist möglich. Wir kennen das aus allen möglichen Situationen in unserem Alltag. Es ist nicht nur etwas für die Gemeinde. Die Freude im Leib der Geburt, Leid der Geburtswehen ist ein Element. Die Freude im Leid von unglaublichen Strapazen, um irgendwie im Sport vorwärts zu kommen. Die Freude im Leid, um diese Weiterbildung zu schaffen. Und diese Elemente, ja, Arbeit, Mühe, Nachtwache, ja, das passt darauf. Aber auch auf den Dienst? Wir brauchen eine Einstellung der Freude, die wir in unserem Herzen kultivieren. Schaut in den Text hinein, Paulus sagt in Kolosser 1,24, jetzt, er sitzt im Gefängnis in Rom, freue ich mich in meinen Leiden. Dieses freue ich mich ist in der griechischen Sprache keine Momentaufnahme. Wie so ein Foto, lächeln bitte. Und kaum ist der Auslöser gedrückt, ist wieder alles normal. Und wir sind genauso groggy wie vorher. Nein, jetzt freue ich mich ist keine Momentaufnahme, sondern dieses Verb beschreibt eine anhaltende Freude. Nicht einen Moment, sondern eine Lebenshaltung. Wo? Inmitten von Leiden. Paulus, er hatte mehr Leiden als jeder von uns zusammen, 10-mal mehr. Und trotzdem war seine Einstellung, seine Herzenshaltung, ich freue mich. Egal, was es für Paulus bedeutete, treu zu sein in seinem Dienst, treu zu sein in dem, was er aufgetragen bekam zu tun, er freute sich. In Philipper 2 sehen wir, wie er das den Philippern auch schreibt. Dort sagt er in Philipper 2,17, wenn ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden soll über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Der erste Grund, warum Paulus sich freuen konnte, war, dass er das Leid erwartet. Der zweite Grund, warum auch wir uns freuen können, ist, dass wir den Grund für das Leiden kennen. Den Sinn und Zweck des Leidens müssen wir kennen. Und der Sinn und Zweck des Leidens war Paulus kristallklar. Schaut in Kolosser 1,24 rein. Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Der Grund, das Ziel, das Ergebnis all dieser Leiden war ihm klar. So wie jeder Mutter im Kreissaal klar ist, warum sie das auf sich nimmt. Sie erwartet die Freude der Geburt. Paulus war klar, dass er um ihretwillen, um der Kolosser willen, leiden würde. Ihm war klar, dass alles bei Gott einen Sinn hat. Er kannte Gott so gut, dass er wusste, wenn er Leiden schenkt, haben sie ein Ziel. Haben sie eine Absicht, werden sie nicht ins Leere laufen. Lasst uns kurz erinnern. Paulus und die Kolosser. Er schreibt ihnen, ich leide und freue mich in den Leiden um euretwillen, liebe Kolosser. Wie eng war denn die Beziehung zwischen Paulus und den Kolossern? Er hat sie nie gesehen. Paulus hat Epaphras zugerüstet. Epaphras ist nach Hause gegangen, hat die Gemeinde gegründet. Und dann Paulus geschrieben, hey, wir haben ein paar Probleme, schreib uns mal einen Brief. Aber Paulus hat sie nie getroffen. Er weiß nur von ihnen durch Epaphras. Und trotzdem ist er so innig mit ihnen verbunden und er weiß nicht nur, dass er für die Kolosser leidet, er weiß, dass er für die universelle Gemeinde aller Zeiten leidet. Und wir sehen das am Ende von diesem Vers 24, wo Paulus nochmal konkret sagt, nicht nur ich erleide es um euretwillen, Anfang des Verses, sondern um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Und hier ist die universelle Gemeinde Christi, die Paulus im Sinn hat. Wir sehen das an vielen Stellen, dass Paulus diese seine Leiden nicht nur auf die Kolosser bezieht, dass er für sie leidet, sondern er sagt auch den Ephesern, Philipper haben wir gerade schon gelesen, und den Ephesern in 3, Vers 13, es sind meine Bedrängnisse um euretwillen. Sogar den Korinthern hat er gesagt, haben wir Bedrängnis, 2. Korinther 1, 6, So geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden. Warum konnte Paulus sich freuen in Leid? Weil er die Leiden erwartet hat und weil er die Absicht, das Ziel, den Zweck der Leiden kannte. Gott tut nie etwas ohne eine wundervolle Absicht und so können wir Freude, die Einstellung der Freude im Leid kultivieren in unserem Leben. Wir müssen es erwarten und den Zweck der Leiden verstehen. Ihr Lieben, auch uns verheißt die Bibel an vielen Stellen Bedrängnisse. Erinnert ihr euch? Es ist nicht nur Paulus, dem gesagt wurde, du wirst viel leiden. Die größten Bedrängnisse, die gar nicht aufhören, sind unser täglicher Kampf mit unserer eigenen Sünde. Der zweite Teil der Bedrängnisse sind all die Verletzungen, die wir empfangen, wenn Menschen an uns sündigen. All diese Bedrängnisse. Und natürlich haben wir all die Bedrängnisse, die in der Ablehnung von uns als Gläubige oder in dem Beschmunzeln der Gesellschaft unserer Überzeugung aus der Schrift fundiert sind. Wir könnten viele Stellen dazu nennen. Ihr Lieben, auch wir müssen lernen, eine Haltung der Freude zu haben in allen Leiden unseres Dienstes für die Gemeinde. Diese Haltung der Freude, sie kommt durch die Hoffnung, derer wir uns gewiss sind. Diese Hoffnung ist im ganzen Text verteilt. Diese Hoffnung, die haben wir schon im Gebet von Kolosser 1 gesehen. Diese Hoffnung, sie wird hier in Kapitel 28 und 29, in Verse 27 überall deutlich gemacht. Es ist die Hoffnung, die verkündigt wird. In Vers 27 die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Hoffnung Christi ist das, was uns Freude schenkt. Es ist das, was wir über die Versöhnung gelernt haben, wie wir, die wir Feinde waren, nun Teil von Gottes Reich geworden sind. Es ist das Erbe, was uns zugesprochen wird, was uns Freude gibt inmitten all dieser Leid. Es ist die Schuld, die uns bewusst wird. Wir haben sie in den letzten Predigten uns angeschaut. Ihr könnt in Kolosser 1, 21 zurückgehen, was unser Zustand war ohne Christus, in unserem Innern ihn hassend und in all unseren Werken ihn hassend. Aber er hat durch seinen Tod den Kaufpreis für uns bezahlt. Und diesen Blick auf die Liebe Christi zu uns, dieser Blick schenkt Freude im Leid. Der treue Diener Christi erfreut sich im Leid. In allen Bedrängnissen für die Gemeinde. Zweitens sehen wir, die Einstellung des treuen Dieners ist nicht nur, dass er sich im Leid freut, sondern auch, dass er unermüdlich ist. Wir hangeln uns an den Tu-Wörtern entlang. Ich freue mich, war das Erste. Und das Zweite, was wir hier im Vers 24 sehen, ist, und ich erfülle. Schaut in Kolosser 1, 24. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Hier wird deutlich, dass Paulus unermüdlich ist, in seiner Einstellung Christus zu dienen. Nicht nur freudig, sondern er erledigt seine Arbeit, bis sie vollbracht ist. Koste es, was es wolle. Ich erfülle beinhaltet dieses anhaltende, fortwährende. Genauso wie bei der Freude, die anhaltend und fortwährend war, so ist auch hier die Nuance dieses Wortes, ich erfülle, bis ich fertig bin. Aber was erfüllt er? Nicht einfach nur Arbeit. Das ist schon einer der großen Elemente, die wir unseren Kindern beibringen müssen. Die letzten 20%, komm, nein, das ist nicht ordentlich, dein Zimmer. Es ist nicht einfach nur eine Arbeit zu erfüllen, sondern was erfüllt Paulus? Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Er nimmt sie alle an, bis er fertig ist. Er spricht davon, dass er den Mangel ausfüllt. Die Frage, die sich bei diesem Text hier stellt in Vers 24 ist, was fehlt denn noch, was an Bedrängnissen des Christus aussteht? Was fehlt? Nun, es bedeutet auf keinen Fall, dass irgendetwas fehlt, was am Kreuz Christi passiert ist. Das Werk Christi ist vollkommen und perfekt. Darüber haben wir unzählige Predigten schon nur im Kolosserbrief verbracht und in vielen anderen auch. Christus ist erhaben, indem er alles mit Gott versöhnt hat. Die Gläubigen, die ganze Welt, er wird sie richten, er ist erhaben über der Schöpfung. Das Kreuz ist nichts, dem etwas fehlt. Ihr könnt gerne in Kapitel 1 zurückschauen und wir werden in Kapitel 2, Vers 13 auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Das rettende Werk am Kreuz, dem fehlt nichts. Die beste Auslegung für die Frage, was fehlt an Bedrängnissen, ist, dass dieses Fehlen auf unserer als Gläubige Vereinigung mit Christus basiert. Wir als Gläubige sind eins gemacht mit Jesus. Wir reden an vielen Stellen davon. Und so wie wir mit Christus leben, so werden wir auch mit ihm leiden. Jesus hat seinen Jüngern schon prophezeit, haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Das ist, was die Schrift an allen Stellen deutlich macht. Und in Gottes Plan, in Gottes Vorsatz, war eben nicht der Plan, dass du gerettet wirst und dann verherrlicht im Himmel bist oder keine Schwierigkeiten mehr hast, sondern Teil von Gottes Plan ist, dass durch den Druck, durch die Schwierigkeiten wir ein helles Licht sind in dieser Welt. Und er benutzt Leiden, um sich zu verherrlichen, auch im Leben seiner Kinder. Und dieses Maß an Bedrängnis, was Teil von Gottes Vorsatz ist, das meint Paulus hier. Das will er voll machen. Warum redet er so? Warum sagt er, ich will das voll machen? Weil er den Kolossern deutlich machen will, dass er nichts davon bereut. Er bereut nichts von den Bedrängnissen, die er durchlebt, weil er weiß, für wen, weil er weiß, wo er vorher war, ohne Christus. Dieser Mangel ist genau das Maß an Verfolgung, was Gott für seine Gemeinde geplant hat. Es sind die Bedrängnisse, wie Paulus sie beschreibt. Dieses Wort Bedrängnisse wird an keiner Stelle für Leiden Christi am Kreuz verwendet. Das ist nicht, worauf Paulus anspielt. Er will deutlich machen, ich bin bereit zu leiden. In Galater 2,20 lesen wir, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese Einheit mit Christus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das sind die Bedrängnisse, die jeder Einzelne erfüllt. Paulus, er wollte die Leiden nicht loswerden. Nein, er schreibt den Philippern sogar in Philipper 3, Vers 10, ich will ihn, Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Er jagt danach, erinnert ihr euch an diesen Text in Philipper 3? Er jagt danach und er will die Kraft der Auferstehung erleben und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist, was er meint, wenn er sagt, ich erfülle meinerseits, was noch aussteht an Bedrängnissen des Christus, um seines Leibes willen. Paulus, Er hat die Gemeinde Christi verfolgt. Jesus sagt, er hat ihn verfolgt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und nun achtet Paulus es als Vorrecht, für den zu leiden, den er einst hasste. Wir haben in Kolosser 1, 21 gesehen, dass auch du und ich Gott gehasst haben. Paulus hat es als Vorrecht gesehen, den er einst hasste, nun für ihn zu leiden. Siehst du es als Vorrecht an, den, den du einst hasstest, nun für ihn zu leiden? Wie genau sieht es aus im Leben von Paulus? Er schreibt im Text hier, ich erfülle in meinem Fleisch. In meinem Fleisch. Es ist das, was ich erlebe. Er macht nicht einfach so eine Nacht durch, was er in 2. Korinther beschreibt. Er ist nicht einfach so hungrig. Er muss nicht einfach so eine ganze Nacht durchschwimmen in Schiffbruch, sondern das geht ihm an die Nieren. Er schreibt an anderer Stelle, ich trage an meinem Leib die Mahlzeichen Christi. Galater 6, 17. Die Brandmale Jesu, Entschuldigung, trage ich an meinem Leib. Ja, ihr Lieben, es ist tatsächlich physische Bedrängnis. Er beschreibt in 2. Korinther auch die Sorge um die Gemeinden. Das ist, wie es sich in Paulus Leben ausdrückte. Und er weiß ganz genau, dass die für ihn sind. Schaut in den Text hinein, es sind meine Leiden, die ich meinerseits in meinem Fleisch erfülle. Und er kommt gleich dazu, dass er eine Haushalterschaft hat. Er hat eine Verwaltung bekommen. Aber irgendwelche Leiden hast auch du. Und es sind deine Leiden. Die sind anders wie die von deinem Sitznachbarn, anders wie meine. Andere Bedrängnisse, wo du lebst, entsprechend dem, was Gott möchte, aber es fühlt sich gar nicht gut an. Wir leben nicht nach unseren Gefühlen. Wir leben nach dem, was wir wissen. Und Paulus weiß nicht nur, dass das sein Teil ist, Gott hat es ihm sogar vorher gesagt, sondern er weiß auch, dass es für die Gemeinde ist, um seines Leibes willen. Und ihr Lieben, jedes Element deiner Bedrängnisse hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Glaubst du das? Jede deiner Bedrängnisse hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Das Bild von Paulus für die Gemeinde ist welches? Das Bild eines Leibes. Und nur wenn du schon mal irgendwie untrainiert, wie du vielleicht bist, ein paar Gramm zu viel gehoben hast, musst du gleich 4 Tage wieder darüber nachdenken, durch die Bedrängnisse. Warum? Es ist doch nur ein paar kleine Muskelgruppen. Nein, genau so spürt die ganze Gemeinde jedes Bedrängnis von jedem Einzelnen, in irgendeiner Weise. Und manchmal wird es deutlicher, manchmal wird es klarer, wie die ganze Gemeinde mitlebt, mitfiebert, mitdient. Und manchmal ist es nicht so offensichtlich. Aber deine Bedrängnisse sind deine und auf der anderen Seite erleidest du sie in Freude und mit Ausharren um der Gemeinde willen, genau wie Paulus. Und viele werden ermutigt, wenn in Bedrängnissen du Freude aufrechterhältst und Ausdauer, Eifer, unermüdlich weiter dienst. Die ganze Gemeinde wird auferbaut. Warum? Die nächsten 2 Punkte, weil du deine Verantwortung kennst. Ihr dürft diesen Text nicht falsch verstehen. Paulus war nie auf der Suche nach Prügel. Das ist nicht, was er meint. Da fehlt noch was. ich überlasse es jetzt über mich hergehen und dann ist irgendwann das Maß voll. Nein, inmitten seiner Verantwortung war ihm aber klar, er hat diese Leiden erwartet und er hat sich in ihnen gefreut und er hat weitergemacht, bis der Job zu Ende war. Das war einfach Teil von Gottes Plan. Aber er wusste auch, Römer 8, 18, dass diese vorübergehenden Leiden dem ewigen Lohn nie das Wasser reichen konnten. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, 18. Da haben wir wieder den Ursprung seiner Freude. Der Ursprung seiner Freude und der Ursprung seiner Unermüdlichkeit lag darin, dass er das Werk Christi klar vor Augen hatte. Die Liebe, die Christus zu ihm hat, hat er vor Augen gehabt. Die Einstellung, die Paulus also zum Leiden hat und die wir imitieren wollen, ist, er war nicht bereit aufzugeben. Er wusste, dass es Leiden beinhaltete, er wusste es sogar im Voraus, wir auch, aber er hat diese Haltung der Beharrlichkeit, der Unermüdlichkeit, was immer kommen mag, was Gott in seinem Plan hat für mich an Leiden, meine Leiden, gebe ich dir nicht ab, sind meine, ich will sie erfüllen, weil ich die Absicht kenne, die Gott damit hat. Er hat also eine Freude und er hat eine Beharrlichkeit, die ersten zwei Eigenschaften, die wir gesehen haben. Und Jesus, er macht es so deutlich in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Ja, es ist uns auch prophezeit. Ja, wir wissen sie. Und ja, wir haben den gleichen Grund zur Freude im Werk Christi für uns. Ja, wir haben Jesus auch gehasst. Und nun freuen wir uns, für ihn zu leiden. Diese Leiden zeigen sich in Vers 28 sehr deutlich, indem, dass er Jesus verkündigt, jedem einzelnen Menschen verkündigt. Dazu kommen wir erst in den nächsten zwei, drei Predigten, wir haben vorher noch einiges anderes abzuarbeiten, aber schon mal vorweg, das ist, wie es sich ausdrückt. Seht ihr in 1, Vers 29, dafür arbeite und ringe ich. Wofür? Dafür, dass Christus verkündigt wird, indem jeder einzelne Mensch ermahnt wird und gelehrt wird in aller Weisheit. Es hat sich gezeigt, diese Bedrängnis, nicht nur in den Feinden von außen, sondern in dem Ausüben seines Dienstes. Und wenn Paulus hier sagt, jeder einzelne Mensch war mir wichtig, dann offenbart es seine Haltung, Bedrängnisse anzunehmen. Nun, vielleicht sagt ihr, ja, Theo, das passt ja gut auf dich, bist ja Ältester, kannst dich um jeden Einzelnen kümmern. Nein, es passt auch auf dich. Denn die Haltung, die Paulus hier deutlich macht, ist, jeder Einzelne zählt. Und egal, in welchem Dienst du stehst, die Kindermitarbeiter sind gerade fast alle weg, egal, wie klein die Gruppe im Sommer sein wird, wenn jeder Einzelne zählt, dann ist deine Sonntagsschulvorbereitung genau gleich intensiv mit 3 Teilnehmern wie mit 15. Wenn jeder Einzelne in deinem Dienst zählt, nimmst du die Bedrängnisse auf dich, was immer es bedeutet, und gibst es so hin, dass das Ziel erreicht wird, jeden Einzelnen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Übst du Gastfreundschaft an einer Person? Hast du nicht weniger Gebet und Arbeit investiert für diese Momente des Zusammenseins als für 20? Das alles ist Teil dessen. Es ist nicht abstrakt, der Paulus war ja irgendwo. Sondern das sind die Bedrängnisse, wie sie sich in der Praxis auswirken. Im Dienen, jeden Einzelnen voranzubringen, was immer der Dienst sein mag. Und ich brauche euch nicht erzählen, dass ihr Zeit, Kraft und Energie und Geld investieren müsst, um zu dienen. Das ist das Leiden zum Wohl der Gemeinde. Die Bedrängnisse auf sich nehmen, die Gott für dich hat. Meine Leiden. Meinerseits erfülle ich sie an meinem Fleisch. Wir haben gesehen, was die ersten zwei Eigenschaften eines treuen Dieners Christi sind. Er freut sich und er ist unermüdlich. Als drittes sehen wir, dass der treue Diener Christi seine Verantwortung kennt. Der treue Diener Christi kennt seine Verantwortung. Schauen wir nochmal in Vers 23 hinein. Dort hat Paulus den Vers beendet mit den Worten, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Er ist Diener des Evangeliums. Und jetzt in Vers 24 am Ende, er leidet um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener, nochmal, bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Bezeichnend ist, wie er sich selbst sieht. Diener. In 1. Timotheus 1, ich danke dem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Er weiß, dass er von Gott auserwählt ist, nicht nur zur Rettung, sondern auch für einen Dienst. Er ist ein Diener. Das griechische Wort ist Diakonos, aber es beschreibt nicht immer das Amt des Diakon, sondern häufig einfach nur das Dienen. So hat Paulus sich gesehen, als Diener der Gemeinde. Die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin. Er ist Diener der Gemeinde. Er war interessiert an den Menschen in der Gemeinde. Er wollte Menschen außerhalb der Gemeinde evangelisieren und Menschen in der Gemeinde aufbauen. In 2. Korinther 4, 5 bezeichnet er sich selbst in diesem Brief, in dem er sich verteidigt. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als Knechte, als eure Knechte um Jesu Willen. Sklave. Ich mache mich zum Sklaven der Gemeinde. Das, was Paulus hier beschreibt, wie er sich sieht. Und wie dient er der Gemeinde? Er evangelisiert die Sünder, er gründet Gemeinden, er trainiert Leiter, er betet für alle, er besucht sie, er sendet seine Mitarbeiter zu den Gemeinden, er schreibt Briefe. Das alles war, wie der Text sagt, die Haushalterschaft, die mir von Gott gegeben ist. Haushalterschaft. Was ist das für ein Wort? Haushalterschaft. Haushalterschaft ist einfach ein Wort für Verwaltung. In jedem Haus gibt es Familienregeln. Und es gibt verschiedene Dienste, die jeder von euch zu Hause tut. Ist das so? Wenn nicht, könnt ihr mal damit anfangen. Bringt viel Ruhe und Frieden rein. Und die Verwalterschaft in dem Haus, die Paulus gegeben wurde, die kennt er. Er weiß, was seine Sache ist, was sein Auftrag ist und die füllt er aus. Und an vielen Stellen bezeichnet die Bibel die Gemeinde als einen Haushalt. Im Hebräerbrief, Christus ist der Herr über diesen Haushalt. Und Paulus sagt, mir ist eine ganz konkrete Aufgabe gegeben innerhalb der Gemeinde. Das ist die Ortsgemeinde und oder die universelle Gemeinde. Und diese Haushalterschaft kennt er. Deshalb sehen wir hier, dass der treue Diener Christi seine Verantwortung kennt. Wir werden in der nächsten Predigt ab Vers 26 das konkret anschauen und sehen, was für eine Haushalterschaft das ist, was er ganz genau alles hatte. Aber auf jeden Fall ist klar, seine Haushalterschaft ist nicht deine Haushalterschaft. Aber er kennt seine und füllt sie aus. Und du musst deine kennen und sie ausfüllen. Das kennzeichnet den treuen Diener Christi. Er kennt seine Haushalterschaft. Und das Verb, was er hier beschreibt, ist Ende von Vers 25, ich soll es voll ausrichten. In seinem Fall das Wort Gottes voll ausrichten. Das, was Gott möchte. Paulus ist klar, was seine Leiden sind. Paulus ist klar, was er seinerseits erfüllen muss. Und Paulus ist auch klar, was seine Verantwortung ist. Der treue Diener Christi kennt sie. Kennst du deine Verantwortung in der Gemeinde? Weißt du, was Gott möchte, dass du tust? Und niemand anders wird es tun. Du sollst es tun. Kennst du deinen Dienst? Oder andere Sprache, Epheser 2,10, kennst du die Werke, die Gott für dich bereitet hat, dass du in ihnen wandeln sollst? Der treue Diener, er kennt sie und er sucht sie und er lässt sich von Gott leiten. 1. Korinther 12, 11, Epheser 4, 7, 1. Korinther 12, 17, 1. Korinther 12, 25, all diese Texte machen deutlich, dass Jesus für jeden Einzelnen persönlich eine Gnadengabe geschenkt hat, dass er sie zugeteilt hat, wie er wollte, mit dem Ziel, dass die ganze Gemeinde dadurch aufgebaut wird. Oder in 1. Korinther 12, 25, dass wir füreinander sorgen durch diese Gaben. Der treue Diener Christi, der kennt seine Gaben, er will sie einsetzen, er will Jesus nachfolgen und er übt sie aus für die ganze Gemeinde. Er ist unermüdlich. Was muss ich wissen, um dieses Unermüdliche an den Tag zu legen? Ich muss wissen, was genau will denn Gott von mir? Und wenn ich weiß, was Gott will, dann werde ich auch unermüdlich arbeiten können, was wir gerade gesehen haben. Und wenn ich weiß, was Gott will, dann weiß ich auch, dass das die Leiden und Bedrängnisse sind, die er für mich hat. Und werde darin Freude haben können. Merkt ihr, wie viel daran hängt, dass du weißt, was Gott von dir eigentlich will in dieser Welt? Wenn du das nicht weißt, dann weißt du auch nicht, wofür du leidest. Dann weißt du auch nicht, ob du dich jetzt freuen sollst oder nicht. Wenn wir in unserer Verwalterschaft aber Christus aus den Augen verlieren, dann werden wir weder die Kraft noch haben, noch die Freude. Unsere ersten zwei Punkte. Wir werden nicht mehr unermüdlich dienen und wir werden uns auch nicht freuen in den Bedrängnissen. Wenn wir Christus aus dem Blick verlieren, wie kann das aussehen? Die Liste ist nicht vollständig, aber es kann sein, dass du Christus aus dem Blick verloren hast, wenn du kraftlos in deinem Dienst geworden bist. Logischerweise, wenn du freudlos geworden bist, hast du vielleicht vergessen, was Christus für dich getan hat. Wenn du motivationslos geworden bist, ist es auch gut möglich, dass du vergessen hast, was Christus für dich getan hat, wenn in deinem Dienst Konflikte aufkommen und du sie nicht einfach wegsteckst, sondern sie wirklich lähmen. Es wird auch deutlich, dass du Christus aus den Augen verloren hast, wenn du im Gemeindekontext noch alles schön aufrecht erhältst, all deine Dienste, aber zu Hause schon längst vernachlässigt hast. Denn Gottes Wort ist deutlich, es beginnt immer zu Hause, was immer du tust. Egal ob auf einer Bühne oder im Hintergrund, es beginnt zu Hause. Und dann in der Gemeinde, im größeren Kontext. Und da, wo das alles verschwinden mag oder eins dieser Aspekte, ist uns nicht mehr vor Augen, was unsere Verwalterschaft ist, im vollen Maße. Und warum diese Verwalterschaft gegeben ist, nämlich von Christus. Und die Freude im Leid wird schwinden und das Ausharren, die Unermüdlichkeit wird zu müden Händen führen. Diese Verwalterschaft mündet immer in einzelnen Menschen, wie wir in Kolosser 1, 28 sehen. Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren. Nun, wir haben die ersten drei Eigenschaften des treuen Dieners gesehen. Er freut sich in Leiden, er ist unermüdlich in Bedrängnissen und er kennt seine Verantwortung und diese Verantwortung hat mit Menschen zu tun. Und viertens ist es ein Punkt, den ihr in jede einzelne dieser ersten drei Gliederungspunkte hinzufügen müsst. Es ist der Aspekt, dass der treue Diener Christi der Gemeinde dient. Der treue Diener Christi dient der Gemeinde. Und das, was ihr hinzufügen müsst bei jedem einzelnen Gliederungspunkten, ist die Gemeinde. Der treue Diener Christi freut sich inmitten von Leid für die Gemeinde. Der treue Diener Christi ist unermüdlich in Bedrängnis für die Gemeinde. Der treue Diener Christi kennt seine Verantwortung für die Menschen in der Gemeinde. Wenn du sagst, ich diene für Jesus, dann muss es ein Dienst für die Gemeinde sein. Wir können uns das anschauen im Textschaubild von diesen wenigen Versen. Achtet bitte auf die lilanen Markierungen. Er freut sich in Leiden um euretwillen. Es ist die Gemeinde. Er freut sich in Bedrängnissen um des Leibes, welcher die Gemeinde ist. Von der Gemeinde ist er Diener geworden. Er hat eine Verwaltung bekommen, die für die Gemeinde ist, für euch. Das Geheimnis, was er offenbart, ist für die Heiligen, für die, die zum Glauben kommen sollten, Christus in euch und jeden einzelnen Menschen ermahnt er in Vers 28 und 29. Alles, wovon wir gesprochen haben und alles, was du unter diese Aussage packst, ich tue das für Jesus, muss für die Gemeinde sein. Ansonsten hast du dich verrannt. Und selbst der Missionar, der auf den einsame Insel geht, zu einem Stamm, wo es niemand Gläubigen gibt und keine Gemeinde gibt, muss es für die Gemeinde tun. Denn er wird die Bibel übersetzen und er wird die Menschen dort evangelisieren mit dem Ziel, dass die, die zum Glauben kommen, sich in einer Gemeinde versammeln. Ich tue das für Jesus, muss ein Dienst für die Gemeinde sein, sonst hast du dich verlaufen. Hast du je darüber nachgedacht, was dich von Apostel Paulus unterscheidet? Er, das große Vorbild in diesem Absatz. Klar, Paulus, er hatte so viele Geistesgaben, die haben wir alle nicht. Paulus, er hatte diesen ganz speziellen Auftrag, er hatte diese Autorität des Apostels, die haben wir nicht. Aber wir haben in diesem Text trotzdem gesehen, welche Dinge wir gemein haben, auch mit Apostel Paulus. Und welche Dinge wir gemein haben mit jedem Diener, der Christus treu dienen will. Wir haben gesehen, dass auch wir eine Bereitschaft haben müssen, unseren Auftrag zu beenden, was immer es kostet. Wir haben gesehen, dass auch wir eine Bereitschaft haben müssen, schwierige Umstände und schwierige Menschen zu ertragen, weil das beinhaltet Treue. Und all das tut Paulus, weil er diese Hoffnung auf die Herrlichkeit hat in Christus. Diese Hoffnung ist ihm so real, dass er sich sogar in Leiden freuen kann. Und er dient bis aufs Äußerste, weil er den Kampfpreis kennt. Er dient den Menschen, weil er weiß, mit diesen Menschen stehe ich vor dem Richterstuhl Christi. Christus ist erhaben über die Schöpfung. Christus ist erhaben über die Gemeinde. Christus ist erhaben über die Versöhnung. Und Christus kann erhaben sein über deinen Dienst. Alles auf ihn ausgerichtet, indem wir uns freuen in Leid, ausharren in Bedrängnis, unsere Verwalterschaft kennen und der Gemeinde dienen. Kann ich heute noch Jesus dienen? Ja, kannst du. Und ich möchte, dass du betest und beratschlagst mit Geschwistern, wo du in der Gemeinde ein Segen sein kannst. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wie dein Dienst aussieht, wie deine Dienstkapazitäten aussehen, ob sie dem entsprechen, was das Wort sagt, ob du zu Hause tust, was du dann in der Gemeinde tust, ob du da bist, wo Gott dich heute haben möchte. Ich möchte, dass du entsprechend dieser vier Eigenschaften lebst, sie zu deinem Ziel machst im Dienen und unermüdlich weitermachen kannst mit dem, was der Herr von dir möchte. Kann ich heute noch Jesus dienen? Ja. Und wenn du ihm in diesen Eigenschaften dienst, dann wirst du erfahren, wie die Gaben, die du einsetzt, wie die Erfahrung, die Gott dir gegeben hat, wie die Gebete, die du sprichst, zur Aufbauung der ganzen Gemeinde führen wird. Die Klarheit im Dienst zu haben, die Motivation, sich hinzugeben, wird Freude schenken, Ausdauer schenken und Leidensbereitschaft schenken. Und vielen Menschen wirst du zum Segen werden. Und so, wie du dich über Vorbilder freust, solltest auch du ein Vorbild sein wollen und Leuten sagen können, ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme. Und all das mit dem Fokus auf den Dienst in der Gemeinde. Denn Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen uns in Erinnerung rufen, wie wir dich gehasst haben. Wer wir waren ohne dich und wie herrlich die Hoffnung ist, die du uns gegeben hast. Und wie wundervoll die Vergebung der Schuld und Sünde. Und Herr, wir wollen uns auch in Erinnerung rufen, dass du jeden Einzelnen von uns begabt hast. Jeder Einzelne in ganz speziellen Aspekten der Gemeinde dienen soll. Und darf. Wir wollen dich bitten, dass diese Gnade für uns klarer wird. Dass wir wissen, wo wir dienen, dass wir erkennen, was die Bedrängnisse sind, die du uns durchführst. Aber sie sind nicht nur dessen, was du an uns, wie du an uns wirkst, sondern auch an der ganzen Gemeinde. Herr, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit und Langmut, wie du mit uns arbeitest, wo wir längst nicht vollkommen sind in all unseren Diensten. Und so beten wir, schleife du uns weiter. Bereite du uns zu noch brauchbareren Werkzeugen vor, sodass wir tun können, was du beabsichtigst. Und ja, Dienste werden sich immer, immer wieder ändern. Aber wir wollen in Freude Leid auf uns nehmen für die Gemeinde. Wir wollen ausharren in Bedrängnissen für die Gemeinde. Wir wollen unsere Gaben und unsere Dienste kennen in der Gemeinde und all das tun, weil du, Herr, deine Gemeinde bauen wirst. Schenk uns die Kraft und die Weisheit und die Freude darin. In Jesu Namen. Amen.